Ja, wir haben heute ja ein Thema, das ausgerechnet in der Endzeit noch einmal ganz andere Dimensionen annimmt. Ich kam 1974 zum Glauben an unseren Herrn Jesus und da war für die Gläubigen eigentlich das Thema Israel klar. Es war eindeutig ein wirklich wiedergeborener, war jemand, der nicht nur der Herr Jesus lieb hat, sondern der sich ums Blut Jesu dreht und der war ein Freund Israels, war glasklar. Aber es ist jetzt viel passiert in den letzten 40, 50 Jahren und die Endzeit hat Dimensionen angenommen und es ist etwas passiert. Wir haben einen Einbruch des Calvinismus über Amerika in der deutsche Szene. Wenn ich jetzt sage deutsche Szene, muss ich es berichtigen und sage der europäische Szene, sie kommt überall, bricht es durch. Und das bedingt automatisch, dass diese Irrlehren von Calvin, die von Augustinus kommen, der ja der Erfinder alles dieser furchtbaren Dinge ist, dass man einfach sagt, Israel hat keine Zukunft mehr, sondern die Kirche hat alles übernommen. Das eine Extrem, mit dem wir es heute zu tun haben. Das zweite Extrem ist der überzogene Dispensationalismus. Da gehört dazu, was die charismatischen Kreise machen, dass sie heute zum Beispiel hingehen und versuchen, in Israel das Laubhüttefest zu feiern, wo die Bibel ganz glasklar sagt, das wird erst im tausendjährigen Reich nach der Wiederkunft Jesu gefeiert. Also du bist hier in Extremen. Und aus dem Grund möchte ich heute Abend nur eines tun. Ich möchte nur das darstellen, was die Bibel über Israel sagt. Weil das ist das Einzige, was ein Gläubiger wirklich akzeptieren kann. Und wenn Israel so ist, wie Gott es beschreibt, dass er sagt, wer Israel segnet, ist gesegnet, wer Israel verflucht, ist verflucht, und dass wer Israel antastet, seinen Augapfel antastet, dann spielt es auch für uns Gläubige große Rolle, dass wir hier biblisch die richtige Sicht haben. Das Wort Israel kommt in der Schlachterbibel 2602 Mal vor. Wenn wir zum Beispiel noch Juda, Juden, Jerusalem dazu nehmen, dann bist du bei 4.500. Der Großteil der Bibel dreht sich um Israel, vor allem im Alten Testament, das muss man einfach sehen. Aber jetzt kommt ja die Frage, wenn der Herr Jesus das Zentrum ist, warum spielt Israel so eine große Rolle? Und das hat wiederum zentral mit dem Herr Jesus zu tun. Ich möchte etwas vorausschicken, bevor wir einsteigen und Israel uns näher ansehen. Und zwar, es ist einfach so, als Adam gesündigt hat, ist der Sündenfall eingetreten. Der Sündenfall ist noch nicht eingetreten, als Eva gesündigt hatte. Sondern die Bibel sagt ganz klar, erst als Adam, wer war der Prototyp des Menschen, als er in diese Frucht biss, ist es geschehen. Die Bibel sagt dann klipp und klar, wenn Adam diese Sünde begeht, dann stirbt er. Und das ist passiert. Und jetzt sagt die Bibel, 2. Mose 21, wenn du etwas zerstörst, er hat geistliches Leben zerstört, dann musst du es zurückerstatten. Konnte er aber nicht. Und dann ist etwas passiert, wenn Gott den Menschen wirklich, so wie es Johannes 3,16 sagt, liebt und ihn nicht in die Hölle schicken will, sondern ihn retten will, dann musste Gott handeln. Die Bibel sagt klipp und klar im Psalm 49, dass der Mensch nichts zu seiner Erlösung tun kann. Sondern da ist dann halt Folgendes geschehen, nachdem Adam und Eva tot waren in Sünden. Sie haben Kinder gezeugt und jedes Kind, das geboren wurde, hatte dasselbe Problem wie Adam und Eva. Sie waren tot in Sünden, ihr Geist war erstorben. Da war nichts mehr da. Also musste Gott etwas tun. Er sagt klipp und klar, du musst es zurückerstatten. Konnte Adam nicht, konnte Eva nicht, weil sie hatte nichts mehr. Also musste Gott ein Menschen bringen, der im Endeffekt wieder alles hatte, dass er Gott etwas zurückerstatten musste. Das heißt, er musste geistliches Leben haben. Er musste einen Geist haben, der im Gegensatz zu Adams gelebt hat, weil Adams Geist war tot, genauso der Geist von der Eva. Er musste einen Menschen bringen, der einen lebendigen Geist hat. Aber jetzt kam das Problem. Er musste einen Mensch bringen, der so einen hohen Wert hatte, dass er nicht nur Adam und Eva erlösen konnte, sondern die gesamte Menschheit. Und da kam dieser Ratschluss der Ewigkeiten, der in Epheser 3, in Vers 11 nennt es die Bibel, den Vorsatz, den Plan der Ewigkeiten, ins Spiel, wo Gott uns erlösen wollte, und er lässt seinen Sohn, der ja präexistent war, in den himmlischen Ötter, der in der gleichen Gestalt war wie Gott der Vater, der war genauso Geist und in einer ungetrübten Gemeinschaft, dann kam dieser Plan der Ewigkeiten, und da gab es noch keine Zeit, auch keine Ewigkeit. Es war in dieser zeitlosen Phase, schickt Gott aufgrund dieses Planes dann, als es Zeit gab, die hat Jesus erst geschaffen, schickt er seinen Sohn. Sein Sohn wurde von einer Jungfrau geboren, sein Sohn wurde nicht vom Mann gezeugt, weil über den Mann wird die Sünde übertragen. Ist eindeutig. In Adam sterben alle, und jedes Mal, wenn ein Kind gezeugt wird, wird über den Mann die Sünde übertragen. Und da ist dann etwas passiert, dass Gott der Vater sein Sohn durch den Heiligen Geist in einer Jungfrau Mensch werden ließ. Das ist ein Wunder, das kann man nicht erklären mit der Logik. Und jetzt ist ein Mensch geboren worden, der letztendlich ganz einfach war. Er war perfekt, er war sündlos, er hatte den Geist, der lebendig war, und er hatte von seinem Geist her den Wert der Gottheit, weil er war der Sohn Gottes, er war wesensgleich mit Gott dem Vater. Das heißt, wenn dieser Mensch dann Gott etwas zurückerstattet, dann war er in der Lage, von seinem Wert her, weil er der Sohn Gottes war, die gesamte Menschheit zu erlösen. Und 3. Mose 17, 11 sagt, das Leben ist im Blut. Und die Bibel sagt klipp und klar, um jemanden zu erlösen, musst du ihn töten, indem du sein Blut vergießt. Und das ist der Grund, warum dann der Herr Jesus am Kreuz vor Golgatha furchtbar starb, sein Blut vergießen musste, sterben musste. Er war wirklich tot, er war im Totenreich, der Teufel konnte ihn nicht halten. Er ist auferstanden, ist durch die Himmel gegangen und hat sein Blut im himmlischen Heiligtum auf das Sühnedeckel gesprengt. Und in der Sekunde ist etwas geschehen, war die Erlösung fertig, vollkommen fertig. Dann setzt sich der Herr Jesus zur Rechte des Vaters, es ist nichts mehr zu tun, es ist alles perfekte, vollkommenes Opfer. Mit der Ausgießung des Heiligen Geistes stellt Gott dann den Menschen diese Erlösung zur Verfügung. Kommt jemand zur Wiedergeburt, das heißt, hört er den Ruf Gottes, nimmt es im Glauben an, geschieht dieses Wunder der Wiedergeburt und sein toter Geist wird wieder lebendig und er ist, ein Gotteskind ist gerettet. Ich hoffe, dass das alle in unserer Mitte sind. Und wenn er stirbt, dann macht er die Augen im Paradies in der Gegenwart Jesu auf und wird dann spätestens nach dem Priestergericht Jesu Christi nach der Auferstehung aller Toten für die Ewigkeiten, wenn wir Jesus sein, Gott der Vater wird ihm alle Tränen abwischen, wunderbare Erlösung. Was hat das mit Israel zu tun? Gott musste einen Menschen bringen. Der Todfeind, der das verhindern wollte, war der Teufel. Ich erzähle das vorab, bevor man Israel näher ansehen. Das ist der Grund, warum wir diese furchtbare Begebenheit haben. Ich denke nur mal, wo es heißt, Rahel beweint ihre Kinder, wo dann, als der Jesus geboren wurde, alle Kinder ab einem bestimmten Alter abgeschlachtet wurden. Das war der Teufel, der versucht hat, die Geburt Jesu zu verhindern. Er hat die ganze Zeit versucht, Jesus auszulöschen. Aus dem Grund musste ja Maria und Josef fliehen. Sie musste nach Ägypten. Sie musste die ganze Zeit hier ausweichen. Und Gott hat sie geleitet systematisch, dass der Teufel sie nicht bekommt. Aber schon weit vorher, weil der Teufel wusste es, weil Gott sagte, durch das Same des Weibes wird dir der Kopf zertreten. Er wusste, dass der Teufel besiegt wird durch das Same des Weibes, durch einen Menschen. Und jetzt hat Gott etwas getan, weil, wir sehen es, er musste ja in der Sintflut schon die ganze Menschheit bis auf die 8 Leute, Noah, seine 3 Söhne und die Frauen, 8 Zahl der Neuschöpfung, haben wir heute schon gehört, musste er praktisch auslöschen, weil sie systematisch vom Teufel okkult verseucht wurde. Man kann es nachlesen in den ersten Kapiteln vom 1. Mose, wie der Teufel hier versucht hat, sich zu verseuchen mit schrecklichen okkulten Dingen. Und der Teufel wusste, wenn er die ganze Menschheit, wenn er alles okkult verseucht, dann kann der Erlöser nicht kommen. Und dann geht Gott hin, erwählt Abraham, Babylonier. Abraham, Isaac, Jakob. Jakob hatte 12 Söhne und das sind dann die 12 Stammväter Israels. Er erwählte über diese Schiene ein neues Volk. Er schafft mit diesen ein neues Volk. Und jetzt macht Gott etwas. Diesem Volk gibt er jetzt das mosaische Gesetz. Er gibt ihm die Absonderung. Er gibt ihm Regeln, und zwar diese Regeln. Wisst ihr, wenn du das alles nicht von der Erlösung her siehst, dann bist du ja manchmal baff, was in der Bibel steht. Und Gott hat es getan, um die Erlösung zu bringen. Mir wurde das eines Tages klar. Gott musste dieses Volk so gestalten, dass die okkulte Einflüsse, die der Teufel systematisch bringt, und die bringt er bis heute in der ganzen Menschheit, dass die so minimiert wurden, dass sein Sohn in der Maria geboren werden konnte. Und dazu ist etwas geschehen. Wir können es ja nicht verstehen. Gott muss, wegen diesem dämonisch-teuflischen Angriff, muss er 7 Völker ausrotten. Er nimmt jetzt das Volk, teilt ihm das Land Israel zu und sagt, in diesem Land, in dieser wunderbaren Stadt namens Jerusalem, von dem die Bibel sagt, er ist der Mittelpunkt der Erde, im Grundtext steht der Nabel der Erde, der Mittelpunkt der Erde, also Israel ist der Nabel der Erde und Jerusalem ist dort, wo der Opferaltar stand, wo Moria ist, der Berg, wo geopfert wird, wo Golgatha war. Dieses Land teilt Gott Israel zu und er ernennt und er wählt Israel als sein Volk. Israel ist nichts anderes wie der Name Jakobs. Jakobs hat also Jabok mit dem Engel gekämpft, hat den Namen Israel bekommen, Gotteskämpfer. Also Gott nennt jetzt die Nachkommen Abrahams, Isaaks, Jakobs, aus denen der Erlöser hervorkommen soll, nennt er Israel. Er sondert sie ab von den Völkern. Bileam sagt zum Beispiel, dieser okkulte Prediger, der halber Gott gedient hat, halber dem Teufel gedient hat, er sagt, das ist ein Volk abgesondert, es wird nicht unter die Heiden gerechnet. Das heißt, Gott sondert die völlig ab und es gibt eine ganz einfache Regel. Israel und der Rest, wo nicht Israel ist, sind die Heiden. Es gibt nur ein erwähltes Volk, Israel, der Rest sind die Heiden. Und er sondert dieses Volk ab und gibt ihnen das mosaische Gesetz. Das mosaische Gesetz hat, wenn man das einmal in Ruhe studiert, härteste Anweisungen gegen bestimmte Unmoral und vor allem gegen jeden Okkultismus. Du durftest eine Zauberin nicht leben lassen. Du durftest einen Spiritisten nicht leben lassen. Die haben wir alle umgebracht. Warum? Man könnte ja sagen, warum ist Gott so hart, dass er Mann, Frau, Kind von den 7 Völkern ausrottet? Das war die Liebe Gottes aus dem Grund, wenn er die nicht ausgerottet hätte, wäre es dem Teufel gelungen, Israel zu verseuchen und er hätte nicht der Erlöser bringen können. Das ist die Liebe Gottes gewesen. Wenn du das liest, bist du entsetzt und sagst, oh, warum bringt Gott hier sogar Kinder um? Musste er. Er musste alles, was von dem Okkulte verseucht war, hinweg tun, sonst hätte Herr Jesus nicht kommen können. Und von dem Hintergrund her kann man nur Israel verstehen. Und wenn man das nicht versteht, dann versteht man auch die Rolle, die Israel bei Gott einnimmt, nicht. Das heißt, Gott bestimmt, wo sie wohnen sollen. Gott bestimmt, wie sie leben sollen. Gott kümmert sich um dieses Volk. Er sagt, nicht weil du so gut warst, sondern das war Gott, der dieses Volk erwählt, geliebt hat, um seinen Sohn hervorzubringen. Und wir dürfen es nie vergessen, Jesus war ein Jude. Und der ganze Holocaust, aber auch die ganze schreckliche Dinge, haben 2 Wurzeln. Einmal im Teufel seine Angriffe und dann das zweite, der Ungehorsam Israels. Das ist ein Zusammenspiel. Und wenn du das alles in Ruhe siehst, dann musst du sagen, dann spielt Israel hier eine zentrale Rolle in der Erlösung. Und darum ist Israel wichtig. Und darum ist auch wichtig, dass wir, nachdem der Großteil der Bibel uns von Israel berichtet, dass wir Israel verstehen. Und da gehört natürlich etwas dazu, dass Israel in 4 Erscheinungsformen auftritt. Die meisten Bibelleser kennen sich hier leider auch nicht aus. Ich möchte uns einmal die 4 Erscheinungsformen Israels aufzeigen. Und zwar, das sind die heilsgeschichtlichen Stationen, die Israel durchläuft. Das steht in Richter 9, Abvers 8. Dort steht, die Bäume gingen hin, um sich einen König zu salben. Salben ist der Gesalbte, der Messias, der Christus. Da geht es also um den Herr Jesus. Wisst ihr, manchmal muss man zwischen die Zeilen lesen. Da geht es nicht darum, einen König zu salben, sondern da geht es um den Gesalbten, um den Herr Jesus. Es geht bei Israel in der Regel nur um den Herr Jesus. Und jetzt kommt etwas, jetzt wird Israel 3-mal angeredet. Das erste Mal, sie sprachen zum Ölbaum. Das ist das Israel der Patriarchen. Richter 9, 8 ist die größte Prophezeiung über Israel und über das gesamte Heilsgeschehe, das hier passiert. Er sagt hier zum Ölbaum, und Ölbaum ist das Israel der Patriarchen, das von Gott erwählte Israel. Israel lehnt ab. Das zweite ist Vers 10, die Bäume sprachen zum Feigenbaum. Das ist Israel mit der Landesverheißung, das ist der Feigenbaum. Wenn du den Feigenbaum siehst, sagt die Bibel, nämlich das Land Israel, dass Israel 1948 zurückkehrt, dann beginnt das Ende. Also Feigenbaum ist immer Israel mit der Landesverheißung. Das dritte ist der Weinstock. Die Bäume, also die Völker, Bäume sind immer die Völker, sprachen zum Weinstock, und Weinstock ist Israel mit der Kindschaftsverheißung. Wir dürfen uns da nichts einbilden. Man denkt ja immer, die Welt sei von Gott her lutherisch oder katholisch oder reformiert erwählt worden, sondern es ist was ganz anderes. In Römer 9, Vers 4 steht, die Israeliten sind, denen die Sohnschaft, die Herrlichkeit, die Bündnisse gehören, die Gesetzgebung, der Gottesdienst und die Verheißungen. Das heißt, Gott hat alles nur für Israel gegeben. Das muss man ganz nüchtern sehen. Der Weinstock heißt, Israel gehört alles. Die gesamte Kindschaft, Gottes Kindschaft, alles gehört Israel. Sonst mal gar niemand. Und jetzt kommt die vierte Erscheinungsform, das ist das Drama bei unserem Thema heute. Die Israeliten werden hier ihre vierte Erscheinungsform bezeichnet. Und zwar alle Bäume. Ist interessant. Bis zu diesem Zeitpunkt spricht der Bibeltext nur von den Bäumen. Und ab dem 14. Vers sagt er alle Bäume. Die ganze Welt, das ist Offenbarung 13. Die ganze Welt geht hin zum Dornbusch. Der Dornbusch ist der Fluch. Die Erde ist verflucht, 1. Mose 3,17, um des Sündenfalls willen. Du wirst Donner und Distel hervorbringen. Donner sind immer ein Zeichen für den Fluch der Sünde. Darum hat der Herr Jesus eine Donnerkrone getragen. Und jetzt kommt der Dornbusch, da wo die Donner wachsen, der Fluch. Und das ist der Verfluchte, das ist der Antichrist. Und er sagt, wollt ihr mich wirklich zum König salben? Das heißt, wollt ihr mich zum Messias machen, zum falschen Christus? Und sie sagen alle ja. Das heißt, Israel tritt in vier Erscheinungsformen auf. Einmal Israel, der Patriarchen, das ist das, was wir im Alten Testament sehen. Dann Israel mit der Landesverheißung. Davon haben wir einen großen Teil gesehen in der Neuzeit. Ich sage nur Balfour-Deklaration, wo die Engländer, weil ihnen Weizmann Sprengstoff geliefert hat, weil ihnen letztendlich Weizmann geholfen hat, haben sie ihm praktisch als Belohnung Israel als Land versprochen. In Wirklichkeit ist es nur Erfüllung von Prophetie. Wir sehen das nachher gleich. Und dann sehen wir 1920, Sanremo gab es eine Konferenz. Da wurde beschlossen, dass die Engländer ein Mandat bekommen, und sie hatten den Auftrag, Israel eine Heimstatt zu schaffen. 1922 wurde das Ding ratifiziert. Und da ist eigentlich ein Beschluss, ein Völkerbundsbeschluss, nach dem gehört alles Israel, ganz Jordanien, alles, was hier zu dem Mandatsgebiet gehört. Und dann kam 1948, vorher 47 auch UNO-Beschluss. Und dann ist der Engländer hingegangen und hat etwas getan. Jetzt hat der Engländer auch in der Ewigkeit auf der Schuldlatte, er ist hingegangen, hat das Land sowohl Israel als auch den Arabern versprochen. Es gibt keine Palästinenser, es sind Araber. Und dann haben wir gesagt, gut, okay, machen wir einen Trick, machen wir Transjordanien. Das ist eigentlich der Palästinenserstaat, das ist Transjordanien. Er hat Israel geteilt, widerrechtlich. Israel hat es geschluckt. Und dann ist eigentlich was passiert. 1970 hat Arafat, der Palästinenser Präsident, einen Aufstand gemacht gegen Jordanien, gegen den König. Und er wurde rausgeworfen. Da kommt das Flüchtlingsproblem mehr, das ist der schwarze September. Und dann haben wir gesagt, so, und jetzt ist Israel schuld wegen den Kriegen. In Wirklichkeit war es so, 48 beschließt, ich sag's mal hart, die Weltorganisation, Völkerbund, UNO, beschließt, dass Israel den Staat kriegt, und dann fallen 5 Millionen arabische Soldaten und Heere über sie her. Also ich habe jetzt 5 Millionen so im Kopf, ich weiß nicht, ob die Zahl genau stimmt, aber 5 Millionen von Soldaten fallen über sie her, widerrechtlich, und wollen sie auslöschen. Und das sind Wunder passiert. Gott verteidigt Israel, indem er seine Verheißungen erfüllen lässt. Und schlägt die alle zurück, und die haben, ich sag's mal hart, mit alten Gewehren, mit Mischgabeln und einer Bewaffnung, die lächerlich ist, haben sie modernste Armee. Zum Beispiel der Club Pascha war ein englischer Offizier, der Jordanier, der hat eine modernste Armee gehabt, mit modernster Waffe, mit Kanonen, mit, das kann man sich nicht vorstellen, Panzer. die haben die zurückgeschlagen. Und gewinnt den Krieg 1948, eines der größten Wunder, das es jemals gegeben hat in der Kriegsführung. 67, der Krieg, wo sie eigentlich kaum eine Chance hatten. Und dann Yom Kippur haben sie dann am Feiertag, wo Israel geruht hat, haben sie es überfallen, war genauso gemein. Und Gott hat sich jedes Mal siegen lassen. Er kämpft für dieses Volk. Und das, was wir heute haben, wenn wir sagen, Israel in der Endzeit, ist nichts anderes wie das Ende der Entwicklung. Wir sind jetzt am Ende einer Entwicklung, eines Weges, den Gott mit diesem Volk hatte. Und da spielt die Erlösung eine ganz große Rolle. Das sehen wir aber jetzt. Das war jetzt nur Vorspann, geschichtlich. Wir müssen jetzt in den Bibeltext rein. Ich lese uns zuerst 1. Mose 12, die ersten drei Verse und der siebte Vers. Das ist das, was Gott Abraham sagt. Das ist die Grundverheißung, das ist der Ölbau. Der Herr hatte zu Abraham gesprochen, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen. Du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter des Erdbodens. Durch der Herr Jesus. Das ist doch ganz klar. Hier ist bereits die Prophetie auf der Herr Jesus. Vers 7. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach, deinem Samen will ich dieses Land geben. Und das Neue Testament sagt, der Same ist nicht nur die Nachkommen Israels, sondern der Same ist der Herr Jesus. Es ging auch hier in den ersten Versen nur um den Herr Jesus. In diesem Same wird er gesegnet werden. Und dann beginnt wahrhaftiger Gottesdienst. 15, 18. Nächster Punkt über Israel. An jenem Tag machte der Herr einen Bund mit Abraham, sprach, deinem Samen, das ist also die gesamte Nachkommenschaft Israels, habe ich dieses Land gegeben. Jetzt guckt doch mal die Grenze. Vom Strom Ägyptens bis an den großen Strom, den Euphrat. Das alles gehört Israel. Der ganze Nahe Osten gehört Israel. Und mal ganz nüchtern feststellen. 17, 7 und Folgevers. Da sagt die Bibel, dass er einen ewigen Bund mit ihm schließen wird. Und zwar, er wird aufgrund dieses Bundes ihm das ganze Land geben. Also dieser Bund, wo Gott einen Vertrag schließt, das ist ein Vertrag. Er schließt mit Israel einen Vertrag, dass sie sich von den Völkern absondern, dass sie ihm dienen, dass sie dieses Land bekommen sollen. Und zwar immer nur mit dem Hintergedanken, um sie durch den Same Abrahams, durch der Herr Jesus zu segnen, um die Erlösung zu bringen. Und dann sagt die Bibel, und das Zeichen ist die Beschneidung. Am achten Tag wurde jedes männliche Kind wurde es beschnitten. Das war das Zeichen der Beschneidung, es war ein Vertrag. Und wenn man das jetzt alles ganz nüchtern sachlich sich anguckt, und ich sage es einmal vorsichtig, es ist etwas, das man nur wie Mosaiksteinchen zusammensetzen kann, bis man das ganze Bild kriegt, dann kommen wir auf 1. Mose 32, 29, wo dann der Name genannt wird, dein Name soll nicht mehr Jakob sein, sondern Israel. Da hat Jakob am Jabbok mit dem Herr Jesus, mit dem Engel des Herrn gekämpft. Und wenn man das jetzt sieht, jetzt geht Gott hin im 2. Mose 20 und gibt Israel, warum gibt er das? Er gibt ihnen das mosaische Gesetz. Und die Bibel sagt ganz klar, das Gesetz ist, Römer 3, 20, nur dazu da, Sündenerkenntnis herbeizuführen. Man kann durchs Gesetz nicht gerettet werden. Er hat Israel das Gesetz gegeben, Hesekiel 20, dass er Israel letztendlich beibringt, dass sie geheiligt werden. Da gehört der Sabbat nämlich dazu. Und das Zeichen des Bundes, des mosaischen Gesetzes, war der Sabbat. Ist aber für Israel. Die Adventisten haben das nicht begriffen, weil sie denken, das ist für sie, aber es ist für Israel. Und da gibt Gott jetzt ein ganzes Bündel von Vertragseinzelheiten. Er gibt ihnen den Sabbat als Zeichen, dass er sie heiligt. Das ist schon ein Bild für die Ruhe in Christus. Zielt alles nur auf Christus, auf der Herr Jesus. Und er gibt ihnen das mosaische Gesetz. Und das hatte nur einen einzigen Grund. Und zwar, um letztendlich Israel von diesen okkulten Mächten, die um sie rum sind, und zwar radikal abzusondern. Drum sagt Gott, wenn jemand hier die Tür aufmacht zum Okkultismus, drum muss der Bileam sterben, der ja nach außen immer getan hat, als würde er Israel nicht verfluchen, als würde er sie segnen, aber dann ist er hingegangen in seiner Hinterhältigkeit und hat den Heiden den Tipp gegeben, verheiratet einfach eure junge Frauen, mit denen Männer, dann kommt der Okkultismus automatisch. Und so war es. Strafe von Gott her, immer Todesstrafe. Es muss ausgerottet werden. Darum musstet auch in Israel, das versteht man sonst nicht, im Bibeltext, musstet, wenn jemand eine heidnische Frau geheiratet hat, er musste sie hinwegtun. Er musste sie entlassen. Gott hat es nicht geduldet. Warum? Da müssen wir gucken, ob wir die Bibel vom heiligen Samen redet. Es geht immer um das Samen, um den Herr Jesus, um diesen heiligen Samen, der die ganze Welt erlösen soll. Und das steckt natürlich immer zwischen den Zeilen, aber es ist eindeutig, wenn man die Bibel mit wachem Auge liest, dass das der ganze Ratschluss ist, der hier passiert ist. Man kann das alles sonst überhaupt nicht mehr logisch erklären. Jetzt geht Gott hin und sagt, wenn Israel das aber nicht tut, 3. Mose 26, dann wird er sie siebenfach um ihre Sünde willen schlagen. Er wird eine Bundesrache letztendlich herbeiführen. Wenn sie das nicht tun, werden sie furchtbare Strafe auf sich bekommen. Wer das nachlesen möchte, 5. Mose 27 und 28, da werden diese ganzen Dinge alle beschrieben. Und ganz viel, was über Israel gekommen ist, ist nichts anderes wie eine Folge, dass sie nicht gehorsam waren, diesem Absonderungsgebot Gottes und das mosaische Gesetz nicht gehalten haben. Und darum haben sie viele dieser Strafe erlitten. Parallel dazu greift sie aber der Teufel dauernd an, weil er weiß, aus diesem Volk kommt der Erlöser. Und nachdem der Erlöser gekommen ist, greift er sie weiter an, weil er hasst das Volk. An die himmlische Gemeinde kommt er nicht so einfach ran, aber an die irdische kommt er ran. Und das irdische Volk Gottes ist immer noch Israel, das himmlische ist die Gemeinde, also greift er die irdische an, da kommt er ran. An die himmlische kommt er nicht ran, weil er in dem himmlischen Bereich nichts zu sagen hat. Schau, der Grund für die wirkliche Feindschaft Israel gegenüber. Und Gott sagt klipp und klar, wenn sie letztendlich diese Absonderung nicht einhalten, dann zerstreut er sie unter alle Völker. Das kommt hier im 3. Mose 26 auch, Vers 33. Euch aber will ich unter die Heidenvölker zerstreuen. Er zerstreut sie unter die ganzen Völker. Wisst ihr, und von daher ist Israel ein Wunder. Ein Volk, das so Gerichte Gottes über sich ergehen lassen musste, das zerstreut würde in alle Winde, es wäre normal verschwunden. Und ein Reitergeneral vom Friedrich dem Großen, der war gläubig, und dann kam Friedrich der Große, der ein Atheist war, und hat ihn gefragt, beweisen Sie mir Gott. Und hat er gesagt, bloß ein Wort, die Juden. Und dieses Wunder, dass die Juden bis heute überlebt haben, dass sie den Staat gegründet haben, nach 3000 Jahren, das ist das Zeichen, dass Gott hier letztendlich handelt. Und Gott handelt hier in einer Art und Weise, das kann man sich nicht vorstellen. Die Bibel sagt, sie sind keine Heide. Er sagt, jeder Okkultismus muss weg. 3. Mose 19, wer es nachlesen will, 3. Mose 20, da wird das ganz klar beschrieben. Und im Endeffekt ist es so, es ist, wenn man es ganz langsam liest und in Ruhe liest, eine Beschreibung eines gewaltigen Erlösungshandels Gottes mit diesem Volk. Er hat ihnen die Opfer gegeben, alle die Opfer, die Israel bringen musste, schattet das Opfer Jesu Christi vor. Wenn du 3. Mose liest, zum Beispiel nur das erste Kapitel, hast du die perfekte Opferung Jesu am Kreuz vor Golgatha. Das Opfer wurde die Haut abgezogen. Die Bibel sagt, Herr Jesus wurde so zerschlagen am Kreuz, dass man nicht mehr sah, dass er wie ein Mensch aussah. Die Bibel sagt, das Opfer musste in Teile zerlegt werden. Das ist der Schrei, wo der Herr Jesus schreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Alle diese Dinge sind dann von Gott vorgeschattet worden. Er gibt das, was der Herr Jesus im Himmel, im himmlischen Heiligtum gegeben hat, lässt er Israel vorschatten. Jetzt kommen wir zu Hebräer 10, 1. Israel schattet immer die Erlösung vor. Es hat eine ungeheure Rolle, die Erlösung vorzuschatten. Und Yom Kippur, der Versöhnungstag, ist genau das, wenn ihr Hebräer 9, 11 lest, Folgeverse. Hebräer 10, 19, was der Jesus im himmlischen Heiligtum getan hat mit seinem Blut, müsst ihr 3. Mose 16 lesen, seht ihr genau, was er getan hat. Er ist vor der Sühnedeckel im Himmel, da steht die Bundeslade, und hat in dieser Bundeslade, im Allerheiligsten, das Blut auf der Sühnedeckel gesprengt. Und so wurde die Erlösung vollbracht, genauso wie im Alten Testament. Das heißt, Israel ist ein perfektes Bild dieser ganzen Erlösung, die der Herr Jesus gibt, und dass hier diese ganze Dinge geschehen, das ist immer das Gleiche, das ist ein Teufel sei handelt, der das verhindern will. Aber Gott hat nicht nur Israel hier abgesondert, er hat ihnen Gesetze gegeben. Und alles, was Israel tut, hat nichts mit Israel zu tun. Drum ist Israel-Fanatismus genauso falsch wie Israel-Gegnerschaft, sondern es hat immer nur mit der Erlösung zu tun. Er hat sich alles machen lassen, Und das alles schattet immer seinen Sohn vor. Die ganze Opfer. Alles, was hier passiert ist. David. Der Jesus ist der Sohn Davids. Alle diese Dinge, da könnt man stundenlang drüber nachsinnen, was Gott hier alles getan hat. Gell? Und dann kommt halt dieser furchtbare Kindermord. Aber das alles hatte nur ein Ziel, das vollkommene Opfer Jesu Christi herbeizuführen. Und wir haben jetzt hier etwas, das ist wunderbar. Und zwar, Gott hat das gemacht und da konnte kein teuflischer Ergriff konnte das verhindern. Dass Israel wegen seinem Ungehorsam die Strafe aus 3. Mose 26 und 5. Mose 27 und 28 erleiden musste, hat trotzdem nicht bewirkt, dass sie nicht mehr das auserwählte Volk sind. Wissen wir, jetzt kommen wir langsam zu der Erlösung. Ja, was ist denn mit der Erlösung? Wenn Israel alles hatte, die hatten alles. Die haben jetzt auch noch Sachen, wo wir Heide nicht haben. Das sehen wir nachher. Ja, und von daher spielt es eine ganz große Rolle, dass wir Israel verstehen. Und zwar, als der Herr Jesus dann das Opfer vollbringt, aufersteht und dann gepredigt wird, dass die Menschen der Herr Jesus annehmen sollen, dass sie wieder geboren werden sollen, dass der Heilige Geist in ihr Herz kommen muss und dass dieses gewaltige Erlösungsgeschehen als freie Gnadegabe jedem Mensch, der Buße tut, zur Verfügung steht, da sagt Gott etwas ganz Einfaches. In Apostelgeschichte 3, 26 sagt der Israel nach der Auferstehung, nach der Erlösung, Israel wurde zuerst die Erlösung gepredigt. Das ist gar keine Frage. Euch zuerst hat Gott, als er seinen Knecht Jesus erweckte, ihn gesandt, um euch zu segnen, indem ein jeder von euch sich von seiner Bosheit bekehrt. Das heißt, er gibt Israel das Heil zuerst. Aus dem Grund war der Pfingste, wie viel war das Heide am Pfingste? Keiner. War nur Jude. Der erste Heide, der sich bekehrt hat, war der Kämmerer aus dem Morgenland, Neunuch, und der war immerhin ein Gottesfürchtiger, jemand, der sich zum Judentum gehalten hat. Und das Heil ging endgültig zu den Heiden in Apostelgeschichte 10 beim Cornelius. Und jetzt kommt etwas, das muss man verstehen, dass man die Erlösung versteht, Apostelgeschichte 13, 46. Da sagten Paulus und Barnabas freimütig zu Israel, euch musste das Wort Gottes zuerst verkündigt werden, Apostelgeschichte 3, 26. Da er es aber von euch stoßt und euch selbst des ewigen Lebens nicht würdig achtet, siehe, so wenden wir uns zu den Heiden. Und ab Apostelgeschichte 13, 46 geht das Heil endgültig zu den Heiden. Und das ist auch ein ganz klarer Beweis. Er sagt, ihr verstoßt diese Botschaft, damit achtet ihr euch des ewigen Heils für unwürdig. Das heißt, ein Jude muss sich genauso bekehren. Du musst Israel genauso evangelisieren, du musst sie missionieren. Das ist gar keine Frage. Ich habe mit Israelis schon gesprochen, hatte ein Neues Testament dabei. Das war Säkulare, also keine Orthodoxen, mit denen wird es schwierig. Aber wenn du das denen gibst, die sind in gewisser Weise offen. Und ich habe jetzt eine Statistik gesehen, dass sich in Israel ungefähr gleich viele bekehren wie bei den Heiden. Wir müssen sie genauso evangelisieren. Es bekehrt sich prozentual ungefähr gleich viel wie bei den Heiden. Und darum gibt es messianische Juden, das ist übrigens ein falscher Ausdruck, sind genauso Gläubige, die zum Leib Christi gehören. Und jetzt hast du halt ein Problem, das möchte ich jetzt nochmal aufzeigen. Und zwar, jetzt sagt die Bibel ganz klar, Israel wird verworfen. Aber sie sagt in Römer 11, 25 und 26, und das ist der Schlüssel, darum will ich nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibt, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht. Aus Zion wird der Erlöser kommen und die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Also er sagt ganz klar, während der Heidezeit gibt es kein Sonderprogramm für Israel, aber wenn der Herr Jesus wiederkommt, wird jeder Jude, der dann noch lebt, auf einmal gerettet werden. Da werden alle Israelis, alle sich bekehren, auch alle Juden. Heute gilt Epheser 2, Vers 11 bis 18. Darum gedenkt, dass ihr, das sind die Heide, die ihr einst Heiden im Fleisch wart und Unbeschnittene genannt wurdet, von der sogenannten Beschneidung, die im Fleisch mit der Hand geschieht, dass ihr in jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels. Entschuldigung, wem gehört die Bürgerschaft? Römer 9,4, Israel. Fremd den Bündnissen der Verheißung. Wer hat die Verheißung und die Bündnisse? Israel, nicht die Heiden. Ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Jetzt aber in Christus, Jesus, seid ihr, die ihr einst fern wart, das sind die Heiden, nahegebracht worden durch das Blut des Christus. Denn er ist unser Friede, der aus beiden, das sind Jude und Heiden, eins gemacht und die Scheidewand des Zornes abgebrochen hat, indem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen hinwegtat, das mosaische Gesetz. Darum sagt die Bibel, wenn jemand sich bekehrt, Römer 7,4, ist er durch den Leib des Christus tot fürs mosaische Gesetz. Christus ist das Ende des Gesetzes. Wir Gläubige haben mit dem mosaischen Gesetz nichts zu tun. Das ist ein Bundesschluss für Israel und nicht für uns. Um die zwei, Jude und Heide, in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften. Und um die beiden, Jude und Heiden, in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, nachdem er durch dasselbe die Feindschaft getötet hatte. Und er kam und verkündigte Frieden euch, den Fernen, das sind die Heide, und den Nahen, das ist Israel, denn durch ihn haben wir beide, Jude und Heide, Zutritt zu dem Vater in einem Geist. Das ist eine ganz einfache Aussage. Mit der Ausgießung des Heiligen Geistes gibt es nur noch ein Mittel der Rettung, das ist das kostbare und teure Blut Jesu und der Herr Jesus allein. Und da muss ich einen Jude bekehren, da muss ich einen Heide bekehren. Und wenn sich jetzt ein Jude und ein Heide bekehrt, dann hast du nicht einen Jude Christus und einen Heide Christus, sondern hast du einen Gläubigen in Christus, diesen neuen Menschen. Und das geht so lang, bis Gott letztendlich mit Israel den letzten Schritt tut. Er sagt nämlich klipp und klar, bei der Wiederkunft Jesu löst Gott für Israel noch etwas ein. Er hat ihnen ja schon das Eingelöst, der Feigenbaum. Er hat ihnen 1948 das Land zurückgegeben. Diese Verheißung ist geschehen. Die Aussage von Augustinus und von Calvin, dass Israel keine Zukunft hätte, ist Unsinn. Und zwar aus dem Grund, sonst hätte Gott ihnen nicht das Land gegeben. Und er sagt klipp und klar, jetzt kommen wir zum politischen Teil, er sagt, das Land gehört mir. Im 3. Mose steht klipp und klar, das Land gehört Gott. Das gehört nicht Israel, das gehört auch nicht den Arabern, das gehört auch nicht dem Vatikan, das gehört nicht der UNO, das gehört Gott. Und das ist genau das Land, das er Abraham, Isaak und Jakob verheißen hat. Das heutige Land Israel. Und er sagt klipp und klar, ich gebe es, wem ich will. Und er hat es Israel gegeben. Und Gott hat der Feigenbaum, die Verheißung des Feigenbaums, diese vier Erscheinungsformen, der Feigenbaum hat er bereits eingelöst. Und jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Wenn ihr Israel ein bisschen politisch beobachtet, wird euch etwas auffallen. Jeder Präsident Israels, der Land hergibt, das ihm ja nicht gehört, und das er nicht hergeben darf, weil Gott es ihm verbietet, der kommt weg. Selbst so Hardliner wie Sharon, die kriegen einen Hirnschlag, die werden erschossen, Rabin. Warum kommt Netanyahu trotz seiner Spielchen, die er ja wohl spielt, nicht weg, weil er dem Punkt treu ist. Sobald jemand den Weg Gottes geht, ist er hier auf der Schiene, wo er einen gewissen Schutz hat. Wisst ihr, und von daher ist es so, es kann nicht sein, dass jemand das nicht begreift von der Bibel her und dann ein Feind Israels wird. Du findest immer wieder aus diesem falschen Calvinismus Menschen, die werden zum Gegner Israels. Damit wirst du zum Gegner vom Heilsplan Gottes. Und in der Regel ist das Ende nicht die Gegnerschaft Israels und die Leugnung des tausendjährigen Reichs und die Leugnung der Zugehörigkeit Israels zu diesem Heilsplan Gottes, sondern das Ende ist in der Regel Antisemitismus, obwohl das Wort ist auch falsch. Aber die Regel ist dann, dass man den Holocaust sogar leugnet. Das ist dann das Ende. Und du hast eigentlich keinen Antisemitismus, sondern Antizionismus, ein Anti-Israelismus. Mir sagt man, wenn ich so Dinge predige wie heute Abend, sagen die Leute, oh, der Karl Hermann ist ein Zionist. Ja, natürlich, wie könnte ich was anders sein? Ich stelle mich zum Heilsplan Gottes. Wisst ihr, und jetzt macht Gott etwas, das ist mit das Größte, was es prophetisch gibt. Ihr müsst Hesekiel 36 bis 39 lesen. In Hesekiel 36 bis 39 geht Gott hin und zeigt, was er mit diesem Israel, das ihm ja aus der Schule läuft, er hat es gewusst, das dann verworfen wird, das diese Strafe auf sich nehmen muss, das letztendlich unter alle Heide zerstreut wird, das er dann in seiner Gnade, wenn er seine ganze Verheißung wieder einlöst, aber zurückholt und 48 den Staat gründen lässt. 1967 wird Jerusalem zurückerobert. Laut Lukas 21 endet damit die Zeit der Heide. Das wird nur verzögert, weil sie den Tempelberg hergegeben haben. Ich würde wirklich wissen, was passiert wäre, wenn sie den Tempelberg kassiert hätte und der Felsendom abgebrochen hätte. Übrigens, wisst ihr, was mein großes Schicksal ist? Ich bin leider ein Geschichtsfreak. Ich liebe die Geschichte. Und ich habe die Geschichte der Templer gelesen. Das war einer der größten Schocks in meinem Leben. Die Templer haben den Tempelberg erobert. Die Templer haben den Felsendom gehabt, haben in der Al-Aqsa-Moschee, das war ihr Palast, das wissen die Leute nicht, die hätten mit links den Felsendom abbrechen können und die hätten mit links die Al-Aqsa-Moschee abbrechen können. Und die waren so dumm, Entschuldigung, wenn ich das sage, die waren so dumm in ihrem Katholizismus, die haben geglaubt, dass der Felsendom ein Überbleibsel ist vom Tempel Salomos. Die haben ihn einfach stehen lassen. Das ist unfassbar. Aber du hast hier etwas, was jetzt passiert. Jetzt kommt die Haltung in der Endzeit. Ja, wie stehe ich zu Israel? Ich weiß, dass laut Zacharia 12 bis 14 in Israel noch furchtbare Kriege geschehen werden. Ich weiß, dass alle Völker, und da gibt es ja inzwischen in der Ebene von Megiddo, gibt es sogar schon eine Gedenktafel, dass hier einmal Schlacht finden wird. Da werden alle gegen Jerusalem gehen. Jerusalem wird erobert werden, da werden furchtbare Dinge passieren. Ich lese nachher der letzte Tag unseres Zeitalters, was da in Jerusalem passiert. Da wird es zugehen, das kann man sich nicht vorstellen. Die Bibel sagt, das Blut wird so hoch stehen bis an die Zügel der Pferde. Das wäre von meiner Größe schon schwierig. Wisst ihr, da wird Dinge geschehen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Wenn jetzt ein Gläubiger wirklich gläubig ist und der Herr Jesus ehrt und glaubt, dass die Bibel stimmt und der Vater im Himmel dient, dann sieht er diesen Heilsplan. Dann glaubt er, dass mit Hesekiel 37 das passiert. Was wird dort beschrieben? Ich kann es heute Abend nicht lesen, sonst wären wir um 10 noch hier. Da passiert was ganz einfach. Er sagt, Israel ist wie ein Leichnam. Die Knochen liegen drum, es ist alles tot. Und dann sagt er, dann setzt Gott praktisch, und da steht im Hebräischen Ruach. Das ist der Geist. Und in der Regel ist das auch das Wort für den Geist Gottes, Ruach. Dann geht der Geist Gottes hin und setzt Israel zusammen. Die Knochen werden zusammengesetzt, dass es ein Skelett ist. Und dieses Skelett ist 48, wo der Staat Israel gegründet wurde. Dann sagt er, dann bekommen sie Fleisch. Das ist die Entwicklung von 48 bis heute. Es ist undenkbar, dass Israel diese drei Kriege gewinnt. Man kann sich das nicht vorstellen. Und dann ist was passiert. Dann wurde Israel zu einer Hightech-Nation. Man sagt immer Silicon Valley. Naja, vielleicht müssen wir sagen Beersheba. Beersheba ist das Zentrum und die haben aus meiner Überzeugung mehr technisches Wissen wie im Silicon Valley in Beersheba. Und die haben auch militärisch, wisst ihr, die Israelis sind ja schon heiße Leute. Und zwar, das kommt von dieser Verheißung, dass sie doch zum Volk Gottes gehören, dass Gott für sie streitet. Die haben zum Beispiel, als der Idi Amin damals, die Älteren wissen das, dieses Flugzeug in Entebbe weggetan hat, er hat der Flugzeug gekapert, sind die mit Frachtmaschine unterm Radar rein. In der Frachtmaschine hatte sie die Limousine vom Idi Amin, ein Duplikat vom Idi Amin, haben sie einen Duplikaten Menschen so hergerichtet, dass er ausgesehen hat wie der Idi Amin. Dann haben sie alles zusammengeschossen, und bevor sie alles zusammengeschossen haben, auf dem Flugplatz, die ganze Kampfmaschine und alles, haben sie in aller Seelenruhe die technischen Geräte ausgebaut. Dann haben sie alles zusammengeschossen. Da ist übrigens Netanjahu, sein Bruder, als einziges Opfer gestorben. Und so sind sie Hightech-Nation. Sie sind jetzt so, was dann Hesekiel weiter sagt, jetzt kriegen sie Fleisch. Jetzt werden sie plötzlich zu einer Wirtschaftsmacht. Sie werden zu einem großen Faktor. Man sagt heute, ich glaube sogar, dass es untertrieben ist, sie sind die viertstärkste Militärmacht der Erde. Die können ihre Militärmacht nur nicht einsetzen, weil die UNO dauernd auf die Füße steht. Die haben das die ganze Zeit gemacht. Und jetzt möchte ich etwas nicht verhehlen, was mit uns Deutsche ist. Wir haben nicht nur 5. Mose 28 mit ausgeführt, so wie Hesekiel auch Strafgerichte ausgeführt hat. Wir haben unser Israel versündigt ohne Ende. Hitler wollte Israel auslöschen. Und zwar das Judentum. Steht in seinem Testament, kann man sich besorgen. Sagt er ganz klar, sein einziges Ziel ist, die Juden auszurotten. Aber ich sage es jetzt mal vorsichtig, Israel wurde nicht ausgerottet. Gott hat die Hand drüber gehalten, trotz allem, was passiert ist. Und du hast jetzt etwas, wo Deutschland nach dem Krieg, nachdem es sich so furchtbar versündigt hat, wir müssen mal gucken, wie viele Juden Deutschland getötet hat, und dann guckt ihr mal, wie viele deutsche Soldaten gestorben sind. Ist das ein Zufall, dass die gleiche Zahl ist? Ist kein Zufall. Und jetzt müsst ihr mal was gucken, was nach dem Krieg passiert ist. Da gab es zwei Männer, die dafür verantwortlich sind, dass was jetzt kaputt geht. Das ist nicht Corona, das ist nicht EG, Europäische Gemeinschaft, das ist auch nicht die Angela Merkel. Das ist das Gericht Gottes über eine Nation, die sich gegen Israel stellt. Der Adenauer zum Beispiel hat 1957, als die Amerikaner, da war ja auch ein Krieg, haben sie wieder Israel angegriffen und das war die Suez-Krise. Da haben sie, um Israel zu zwingen, dass sie die Araber in Ruhe lassen. Die waren so stark, dass sie auch schon dort die Araber zurückgeschlagen haben. Hat John Foster Dulles, müsste es gewesen sein, der amerikanische Außenminister, hat Adenauer versucht zu erpressen, dass er Israel letztendlich, und zwar, das ist dramatisch, dass er die Reparationszahlungen einstellt. Es war richtig, Israel die Reparationszahlungen zu zahlen. Und dann ist Adenauer hingegangen, obwohl er völlig abhängig war von Amerika, und hat es die Amerikaner verweigert. Er hat wörtlich gesagt, ich habe Ben-Gurion mein Wort gegeben und Israel kriegt diese Zahlungen. Das ist ein Grund, warum wir so einen Wohlstand hatten. Das ist nicht unsere große Kraft, die der Aufbau nach dem Krieg gemacht hat, sondern der Segen Gottes wegen Israel. Das Zweite, der Franz Josef Strauß, der hatte ja ein furchtbares Image, aber wenn du dich mit ihm beschäftigst, der war ein Altsprachler, konnte Lateinisch, Altgriechisch, der war ein Mann, der hätte eigentlich Professor für Altsprache werden müssen, war ein Metzgersohn, sie haben immer gesagt, der war ein Genie, aber war ein Metzger. Und der war ja der Verteidigungsminister von Deutschland und das beschreibt Peres im ganz einfachen Video, das kann man sich heute noch runterladen, beschreibt Peres, was 1956 passiert ist, als diese Kriege waren. Da ist Peres als kleiner Staatssekretär des Verteidigungsministeriums Israels, ist er nach München gegangen und hat gefragt, wo ist Strauß? Und dann haben sie gesagt, du musst da nach Bayern in die Pampa. Das war ja Brauerei, da wohnt er. Strauß hat keinen Leibwächter gehabt, der einen Revolver im Sack gehabt. Das war ein anderes Kaliber wie das, was heute Politiker rumläuft. Dann hat er geklingelt und das beschreibt Peres. Er sagt, er klingelt bei ihm in der Haustür, steht Strauß vor ihm und sagt, was willst du? Und er sagt, ich komme vom israelischen Verteidigungsministerium. Er sagt, komm rein. Er sagt, Peres, er hat noch nie einen Menschen gesehen wie den Mann. Er sagt, er war so trinkfest, das hat er überhaupt noch nie gesehen und so intelligent, wie er überhaupt noch nichts gesehen hat. Und er sagt, Peres, ihr habt uns umgebracht im Dritten Reich unter Hitler. Jetzt wollen uns die Araber umbrechen, jetzt müsst ihr uns helfen. Strauß hat sich das angehört. Dann hat er zu ihm gesagt, geh heim, ich regel das. Und da ist Strauß hingegangen und sein Biograf sagt, es war so ein Verbrecher nach deutschem Recht, dass er eigentlich hätte lebenslang ins Gefängnis müssen, wenn man das alles bestraft hätte. Er ist einfach hingegangen und hat für 300 Millionen Waffen, das wäre heute Milliarden, unfassbar, was heute für eine Summe wäre, hat er diese Waffe als landwirtschaftliches Gut deklariert und hat es heimlich nach Israel geschickt. Und dann hat er eine Anzeige bei der Polizei gemacht, dass ihm Rüstungsgut gestohlen wird. Und vorher ist er zu Adenauer gegangen und hat gesagt, Herr Bundeskanzler, die Wart per Sie, ich werde das tun. Und hat Adenauer ihm geantwortet, kann man alles in die Biografie und die Erinnerungen nachlesen, hat Adenauer zu ihm gesagt, Herr Strauß, machen Sie es ruhig, nur eins ist klar, wenn es rauskommt, ich weiß von nichts. Dann ist er zu Schumacher, er ist zur SPD, er ist zu die ganze Partei gegangen, hat alle Parteien gefragt, hat gesagt, ich gebe das Israel. Alle haben zugestimmt. Deutschland hat als Ganzes sich zum auserwählten Volk zu Israel gestellt und hat ihnen hier geholfen, dass sie nicht untergehen. Da haben sie Waffen bekommen. Die Tschechen haben genau das Gleiche gemacht, die Krieger haben das Gleiche gemacht. Es gab viele Völker, die hier aus dem europäischen Raum Israel geholfen haben. Aber das ist der Grund, warum es uns so gut ging. Und dann kamen neue Regierungsformen bei uns. Die haben zwar den gleichen Namen gehabt wie damals, wie Strauß und Adenauer, das war zwar das Gleiche, aber die Menschen waren völlig anders, die waren DDR geprägt. Und DDR war immer ein Feind Israels und immer ein Feind des auserwählten Volkes, ein Feind des Glaubens und waren Freunde der Araber. Und über diese Schiene kam plötzlich eine Feindschaft gegen Israel. Wenn ihr euch wundert, warum unser Wohlstand voll weggeht und der wird durch Corona noch mehr weggehen, dann müsst ihr nur gucken, was sagt Gott über Israel? Was hat der Abraham gesagt? Wer dich segnet, ist gesegnet. Wer dich flucht, ist verflucht. Und diesen Fluch haben wir jetzt am Hals. Darum ist es ungeheuer wichtig, als Gläubiger, aber auch als Deutscher, die richtige Stellung zu Israel zu haben. Aber das ist noch nicht alles. Es geht nur weiter. Und zwar, jetzt kommt natürlich etwas. Wir haben ja gesehen, dass Israel 4 Teile hat. Ölbaum, Israel der Verheißungen, Israel der Patriarchen. Weinstock, Israel mit der Landesverheißung, 1948. Israel, also der Weinstock, also die Kindschaft. Da haben sie jetzt nur den Teil, wo sich jetzt bekehrt. Und die Endbekehrung kriegen sie bei der Wiederkunft Jesu. Und dann richtet Gott mit ihnen das tausendjährige Reich auf. Dann wird die Landesverheißung endgültig realisiert. Aber die Bibel sagt klipp und klar, es kommt halt auch der Antichrist aus Israel. Hesekiel 21,30, ich weiß nicht, wie manche Leute die Bibel lesen, gell, was man da zusammengeschustert. Da steht, was dich betrifft, du entweihter Gesetzloser. Der Gesetzlose ist ein Titel des Antichristen. 2. Thessalonicher 2 sagt, der Gesetzlose. Sie umschreibt es im Griechischen mit anderen Worten, aber es ist der Gesetzlose. Dessen Tag kommt zur Zeit der Sünde des Endes. Das ist heute. Heute haben wir die Sünde, die explodiert. Das ist die Zeit der Sünde, wo Sünde hoffärtig wird, wo Sünde per Gesetz praktisch angeordnet wird. Er sagt, zu der Zeit kommt der Gesetzlose, und jetzt nennt er ihn, entweihter Gesetzloser, du Fürst Israel. So wird ein Jude sein. Ich bin überzeugt aus dem Stamm Dan, aber das sei dahingestellt. So spricht Gott der Herr, fort mit dem Kopfbund, das war das Zeichen der hohen Priesterwürde, die der Herr Jesus hat, der Messias, herunter mit der Krone. Der Messias hat 2 Zeichen, die Priesterwürde und die Krone. Er sagt, der Antichrist, es muss bei ihm herunter, es muss erniedrigt werden. Zunichte, 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 dreifaches Zeugnis, sagt Gott, will ich sie machen, aber der Antichrist völlig zunichte machen, diesen falschen Christus, bis der kommt. Dem das Anrecht zusteht, dem werde ich es geben, das ist der Herr Jesus. Also jetzt kommt dieser wichtige Punkt. Die Bibel sagt, wenn dann Israel, das steht da im Hesekiel 39, wenn Israel dann bei der Wiederkunft Jesu, der Herr Jesus annimmt, dann wird Jesaja 32 geschehen, dann wird der Heilige Geist ausgegossen über Israel. Solange bis der Geist aus der Höhe über uns ausgegossen wird. Warum muss der ausgegossen werden? Ihr denkt, der Heilige Geist ist ausgegossen, laut Titus. Bei der Entrückung nimmt Gott die Gemeinde und der Heilige Geist weg. Und in dem Moment, wie er sichtbar wiederkommt, bekehrt sich ganz Israel und gießt der Heilige Geist nochmals aus. Also jetzt sage ich es einmal in meiner, das ist nicht biblisch der Ausdruck, ich sage es einmal in meiner Sprache, wir sind der Erstling, das bekehrte Israel, am Schluss ist der Zweitling. Das heißt, dann gießt der Heilige Geist aus über Israel und dann bricht das tausendjährige Reich an. Genau, jetzt gibt es Leute, die leugnen das tausendjährige Reich. Das kommt vom Calvinismus und das kommt vom Augustinus. Aber jetzt musst du nur mal hingehen, wie ein kleines Kind, und die Bibel lesen. Wenn du die Bibel liest, kannst du sowas nie mehr lehren. Und zwar, guck mal her, ich lese uns nur mal Ausschnitte aus Jesaja 11. Da wird ja der Jesus beschrieben, dass der siebenfache Gottesgeist auf ihm wohnt, wie er das tausendjährige Reich aufrichten wird. In Vers 4 kommt, wie er der Antichrist tötet. Er wird die Erde mit dem Stab seines Mundes schlagen und den Gesetzlosen, der Antichrist, mit dem Hauch seines Mundes töten. Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein. Jetzt wird beschrieben, da wird der Wolf beim Lämmlein wohnen, der Leopard sich bei den Böcklein niederlegen. Das Kalb, der junge Löwe und das Mastvieh werden beieinander sein. Ein kleiner Knabe wird sie treiben. Die Kuh und die Bären werden miteinander weiden, ihre Jungen zusammen lagern. Der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Der Säugling wird spielen am Schlupfloch der Natter. Der Entwöhte seine Hand nach der Höhle der Otter ausstrecken. Sie werden nichts Böses tun, noch verderbt handeln auf dem ganzen Berg meines Heiligtums. Jetzt pass auf. Und die Erde wird erfüllt sein mit der Erkenntnis des Herrn, wie das Wasser den Meeresgrund bedeckt. Entschuldigung. Du kannst jeden fragen, der einigermaßen gesunde Menschen verstanden. Ist das jemals passiert auf dieser Erde? Jetzt kommen Leute und sagen, das tausendjährige Reich ist schon angebrochen. Wir sind heute im tausendjährigen Reich. Also Entschuldigung. Ich sage es mal ganz ehrlich, Geschwister. Ich verstehe keinen, der denen überhaupt zuhört. Ich sage zu denen, lies Jesaja 11 und dann kannst du wieder kommen. Dann können wir wieder reden. Dann sagen sie, ja, das ist der Himmel. Dann sage ich, Entschuldigung, es steht über das tausendjährige Reich, wenn einer 100 Jahre alt wird und dann stirbt, ist der Jüngling, im Himmel stirbt man nicht mehr. Da ist der Tod weg, es ist tausendjährig Reich. Und diese ganzen Dinge sind so einfach, dass man sagen muss, wenn du jetzt wirklich jemand bist, der Gott dient, dann musst du ganz klar sagen, du musst Israel evangelisieren. Wenn du Israel liebst, evangelisierst du sie. Du kannst nicht sagen, ich lasse sie. Aber du siehst der Heizblatt Gottes mit Israel in der Endzeit. Du siehst, wie es jetzt auf die letzten Kriege zustößt. Sacharja 12 und 14. Und ich möchte uns das lesen. Sacharja 14. Ich weiß nicht, ob euch klar ist, was der letzte Tag ist vor der Wiederkunft Jesu. Da wird etwas passieren. Siehe, es kommt ein Tag für den Herrn. Da wird man deine Beute verteilen in deiner Mitte. Da werde ich alle Heidenvölker, alle, das ist UNO, das ist dann die Weltkriegstruppe, bei Jerusalem zum Krieg versammeln. Das wird bei Jerusalem sein. Und die Stadt wird erobert, die Häuser werden geplündert, die Frauen geschändet werden und die Hälfte der Stadt muss in die Gefangenschaft ziehen. Der Überrest des Volkes aber wird nicht aus der Stadt ausgerottet werden. Soweit lässt Gott es zu. Das ist das letzte Gericht. Und jetzt passiert was. Aber der Herr wird ausziehen und gegen jene Heidenvölker kämpfen, wie damals am Tag seines Kampfes, am Tag der Schlacht. Jetzt kommt die Wiederkunft. Und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem nach Osten liegt. Wer kommt auf den Ölberg wieder, laut Apostelgeschichte 1,9? Der Herr Jesus. Jetzt kommt der Herr Jesus, betritt der Ölberg. Und jetzt sagt die Bibel, jetzt bricht der Ölberg in der Mitte auseinander. Und dann Vers 5, dann wird der Herr, mein Gott, kommen und alle Heiligen mit dir. Jetzt kommt der Herr Jesus auf der Ölberg. Jetzt sagt die Bibel, es wird geschehen, an jenem Tag wird es kein Licht geben. Die glänzenden Gestirne werden sich verfinstern. Wenn der Tag kommt, der sichtbare Wiederkunft Jesu, wird es morgens nicht hell werden. Der Tag wird ein Tag des totalen Dunkels sein, der totalen Finsternis bis zum Ende. Weder Tag noch Nacht, sagt die Bibel, es wird nur Nacht sein. Um die Abendzeit wird es Licht werden. Also wissen wir ganz genau, wann kommt der Herr Jesus wieder? Am Abend. Am Abend dieses Tages kommt er wieder. Und es wird geschehen an jenem Tag, da werden lebendige Wasser von Jerusalem ausfließen. Jetzt beginnt das tausendjährige Reich. Und der Herr wird König sein über die ganze Erde. Jetzt beginnt das tausendjährige Reich nach der Wiederkunft. An jenem Tag wird der Herr der Einzige und sein Name der Einzige sein. Und jetzt wird alles erklärt. Es wird kein Bannfluch mehr sein. Sie werden in Jerusalem sicher wohnen. Und jetzt erklärt er, was da aber passieren wird. Da wird Furchtbares passieren, den am letzten Tag. Es wird eine Plage sein, mit welcher der Herr alle Völker schlagen wird, die gegen Jerusalem Krieg geführt haben. Ihr Fleisch wird verfaulen, während sie noch auf ihren Füßen stehen. Das sind chemische Waffen. Neutronenwaffen, Atomwaffen. Das heißt, da werden Waffen eingesetzt, das lässt Gott zu, dass die Leute bei lebendigem Leib verfaulen, im Bruchteil von Sekunden. Ihre Augen werden verfaulen in ihren Höhlen, ihre Zungen werden verfaulen in ihrem Mund. Und der wird geschehen an jenem Tag, da wird eine große Verwirrung vom Herrn über sie kommen, sodass einer die Hand des anderen ergreifen und jeder gegen seinen Nächsten die Hand erheben wird. Und dann erklärt er, wie er hier das alles wunderbar macht, dass am Schluss im tausendjährigen Reich sogar auf die Kochtöpfe geschrieben ist, heilig dem Herrn. Wisst ihr, das nicht wunderbar? Dann ist der Heilsratschluss Gottes vollendet. Jetzt können wir sagen, das ist ja wunderbar, dann sind wir jetzt in der Endzeit kurz vor den Kriegen um Jerusalem, ja. Und wir sind kurz vor der sichtbaren Wiederkunft Jesu, ja. Wo die Entrückung da dazwischen ist, das sagt die Bibel nicht. Sie sagt nur, der Antichrist muss geoffenbart werden, dann ist die Entrückung. Sie sagt nicht den Zeitpunkt. Wird aber vorher sein, weil er zieht der Heilige Geist zurück und dann gießt er wieder aus. Wisst ihr, die Bibel sagt nichts. Die eine sagt, die Entrückung ist ganz genau am Schluss. Die andere sagen, die Entrückung ist, also Vorentrückung gibt es gar nicht, biblisch, voller Quatsch. Sondern es gibt die Möglichkeit, ab Offenbarung 11, 15, irgendwann bis zum Schluss Offenbarung 19 wird die Entrückung sein. Das ist ein Tag vor euch, eine Stunde vorher, ein Monat vorher, das weiß niemand. Die Bibel sagt nur, der Antichrist ist geoffenbart und dann ist die Entrückung. Und das ist das, auf was wir warten. Und wir können Israel sehen. Aber jetzt kommt das Entscheidende. Was mache ich jetzt mit Israel in der Endzeit? Ich bin natürlich ein Freund Israels. Sehe aber Israel mit diesen vier Dingen. Lest in Ruhe Richter 9 ab Vers 8. Ölbaum, Patriarche, die Grundverheißung. Alles gehört Israel. Weinstock, Landesverheißung. Ist bis jetzt teilweise erfüllt, weil die haben ja nur einen Teil bis jetzt von dem Land, das Gott ihnen gegeben hat. das ganze Land kriegen sie vom Euphrat bis Ägypten runter, kriegen sie dann im tausendjährigen Reich. Das steht vor der Tür. Also bin ich hier so, dass ich darauf warte, dass Gott seinen Ratschluss tut. Ich kann nicht gegen Israel sein, dann bin ich gegen Gott. Das nächste, was ich weiß aber, dass sie sich bekehren müssen. Ich bin jetzt nicht so schwärmerisch, dass ich sage, wie diese falschen Lehrer, die brauchen sich gar nicht bekehren. Sie müssen sich genauso bekehren. Ohne den Herrn Jesus, ohne sein Blut kann man nicht gerettet werden. Und dann kommt halt das nächste, dann warte ich, dass dieser Feigenbaum endgültig ausreift im Sinne von, dass er tatsächlich zum tausendjährigen Reich führt. Und dann wird auch der Weinstock geschehen, dann gießt Gott sein Heiliger Geist, Jesaja 32, Hesekiel 39, über Israel aus. Und dann ist ganz Israel gerettet und regiert mit ihm auf der Erde. Wo dann die Gläubigen sind, sagt die Bibel nicht. Sicher werden Menschen von uns, die wiedergeboren sind, mit auf die Erde kommen und über 10 Städte herrschen, das sagt der Herr Jesus. Aber ob wir alle da sind oder nur ein Teil, weiß ich nicht. Ob wir sichtbar da sind, unsichtbar, sagt uns Gott nicht, geht uns auch nichts an. Aber eins ist klar, ich habe Haltung zu Israel als Gläubiger, dass ich das auserwählte Volk sehe, mich vollkommen erfreue, was Hesekiel 36, 37, 38, 39 mir zeigt. Ich sehe, wie der Heilsplan Gottes geschieht. Ich bin für Israel, für den Teil der Auserwählten, die sich dann auch ganz bekehren werden. Ich bin ja nicht für den antichristlichen Teil. Wir wissen, was mit dem passiert. Da brauchen wir uns gar keine Gedanken machen. Das regelt Gott. Wissen wir, wie er das regelt? Steht im Sacharja 13, und zwar Vers 8. Und es soll geschehen, spricht der Herr, dass im ganzen Land 2/3 ausgerottet werden und umkommen, 1/3 aber soll darin übrig bleiben. Und dieses letzte Drittel will ich ins Feuer bringen und es läutern. Das heißt, Gott bringt in die Endzeitkriege den ganzen antichristlichen Teil von Israel um. Bringt er alle um. Jetzt könnte man sagen, wer ist schon das Drittel, das er läutert? Sind das die Orthodoxe? Glaube ich nicht. Die Orthodoxe sind die Nachkommen der Pharisäer. Ich habe mich mit den Orthodoxen beschäftigt. Baal Shem Tov, Buber, die ganze Chassidim. Sondern ich glaube, dass das sogar weltliche Israeli sind. Wir hatten einen Guide, der hat zum Beispiel zu uns gesagt, er glaubt alles, was über der Jesus geschrieben steht, nur nicht, dass er der Messias ist. Das ist die dicke Moses, die hat. Aber diese Leute sind teilweise mal Jesus offen gegenüber. Ich habe jetzt festgestellt, dass es tatsächlich, es war mir ganz neu, bei der orthodoxen Errichtung gibt, habe ich nie gehört, sagt uns hier niemand, die heißen Karaite-Juden. Das sind Karaite. Die sagen, sie verwerfen vollständig den Talmud, sie verwerfen die Mishnah, sie glauben nur an den Tanach, an die Bibel, die alttestamentliche Bibel. Ich glaube, dass die Leute sich bekehren. Ich glaube, dass die offene, weltliche Israelis sich bekehren. Gott wird ein Teil aus den, bin ich überzeugt, Karaite-Juden, aus den weltlichen Israelis, wird er nehmen und wird sie letztendlich läutern. Und der Rest, der hat sich im Antichrist verschrieben, die werden alle sterben, die bringt er alle um. Und dann gießt er der Heilige Geist über sie aus und dann sind das letztendlich die Leute, die im tausendjährigen Reich sein werden.
Was sind die 144.000?
144.000 ist eine symbolische Zahl, 12 mal 1.000, Symbolzahl. Also kann man nicht so sehen. Aber das ist die Vollzahl, praktisch derer, die Gott dann rettet. Symbolzahl. Übrigens, interessant ist der Tempelberg, wenn man den vermisst, hat genau 144.000 Quadratmeter. Habe ich auch nicht gewusst, gell? Bei Baff. 144.000 Quadratmeter. Verrückt. Und wenn ich das jetzt alles sehe, dann kann ich Israel gegenüber nur die Haltung einnehmen. Ich sag, ihr müsst euch bekehren, selbst wenn ihr zu dem Teil gehört, weil ihr wisst ja nicht, ob ihr zu denen gehört, die überleben und dann über die der Geist ausgegossen wird. Also muss ich, wenn ich euch liebe, euch der Herr Jesus bringen und sage, ihr müsst euch bekehren. Aber ich bin ein Freund Israels und ich bin überzeugt, dass der Heilsratschluss Gottes gelingt. Ich weiß, dass es ein tausendjähriges Reich gibt. Ich weiß, dass Gott Israel nicht ganz verworfen hat. Es steht nämlich im Römer 11, es ist nur teilweise verstockt und dann wendet sich Gott zu und rettet alle auf einmal. Und er sagt ganz klar, wie werdet ihr gerettet, wenn der Erlöser kommt. Sacharja 14, wenn der Jesus den Ölberg betritt. Also bin ich grundsätzlich ein Freund Israels, bin aber nicht naiv, sondern weiß, dass ein Teil davon antichristlich sein wird. Und man kann dann auch für den Frieden Jerusalems beten, man kann für Israel sein, er muss auch für die Israelis, die man kennt, muss man beten, dass sie sich bekehren. Und was jetzt ganz wichtig ist in diesen ganzen Dingen, das ist 2. Timotheus 2,15, mit dem ich dich schließe. Das ist nämlich das, was in der Endzeit eine ganz wichtige Rolle für uns Gläubige spielt, wie wir uns Israel gegenüber aufstellen. Strebe danach, dich Gott als bewährt zu erweisen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Das steht wörtlich, in gerader Richtung schneidet. Das heißt, ich kann nicht hingehen und einfach sagen, so wie es die Katholiken machen, wie es die Calvinisten machen, wie es alle diese verführerische Dinge machen und sage, das, was in der Bibel für Israel geschrieben steht, gehört mir. Wisst ihr, wenn der Vatikan sagt, der hat den Anspruch auf Jerusalem, dann kann ich nur lachen. Jerusalem gehört Israel und sonst gar niemand. In Wirklichkeit gehört es Gott und er hat es ihnen gegeben. Und jetzt muss man einfach ganz nüchtern sagen, auch die heiligen und geistlichen Dinge von der ganzen Palette, lässt du mal Römer 9,4 und die ganze Stelle aus dem 1. Mose, dann werdet ihr feststellen, das alles gehört Israel. Was haben sie laut Bibel verloren? Sie haben ein Teil verloren, Apostelgeschichte 13,46, sie haben das Heil verloren. Sie haben die Erlösung verloren, das geht zu den Heiden. Aber die Landesverheißung haben sie nicht verloren. Das Land gehört Israel. Im tausendjährigen Reich wird Israel die ganze Nahe Osten haben. Das alles haben sie nicht verloren. Und das Heil haben sie nur teilweise verloren, in der Gestalt, da jetzt zur Zeit der Heide sie sich bekehren müssen, wie jeder andere auch. Aber am Schluss, wenn die Vollzahl der Heide beieinander ist, wenn der letzte Heide sich bekehrt hat, dann gießt Gott über den Überrest, der dann noch übrig ist, hat er nämlich die antichristliche Schale getötet, gießt er seinen Geist aus und dann hat Israel auch die Verheißung des Weinstocks, dann haben sie alles. Und dann ist der Feigenbaum real, dann ist der Weinstock real, dann ist auch der Ölbaum, alle diese Grundverheißungen sind real. Und das Schreckliche war, Israel anhaftet, das vierte, der Dornstrauch der Antichrist ist ausgerottet, der ist weg. Wieso, das ist der Heilsplan Gottes. Jetzt kommt noch dieses Problem. Die Bibel sagt, wenn ihr das alles geschehen seht, wisst ihr, wenn ich das sehe in Jerusalem, wenn ich das sehe, wie das alles läuft, dann sagt die Bibel, dann erhebet eure Häupter, denn ihr wisst, dass eure Erlösung naht, dann weiß ich, dass der Herr Jesus bald kommt. Und die Bibel sagt klipp und klar, und jetzt musst du das Wort der Wahrheit recht teilen. Du musst das, was Israel gehört, musst du Israel lassen, und das, was Gott den Heiden gegeben hat, musst du den Heiden lassen. Dann kommen Leute zu mir und sagen, oh, das ist ja kompliziert, dann muss ich die Bibel jetzt viel genauer lesen. Sag ich, ja, versteht ihr? Die Bibel ist kein Märchenbuch, die Bibel ist auch kein Kochbuch, sondern die Bibel ist eine Offenbarung Gottes. Und wenn Gott, ich möchte es nochmal sagen, Israel sagt, dann meint er Israel. Und wenn Gott Heiden sagt, dann meint er die Heide. Und wenn Gott Mann sagt, dann meint er die Männer. Und wenn er Frau sagt, dann meint er die Frau. Von daher ist Gender und das, was heute läuft, eine absolut dämonisch-teuflische Endzeitverführung. Wisst ihr, und wenn ich jetzt wirklich Israel in der Endzeit richtig beurteile, dann muss ich, darum habe ich euch jetzt ein bisschen geschlaucht und der ganze Heilsrat durchdiktiert, ich habe nur Sachen weggelassen, wisst ihr, gibt's nur viel, aber das ist der Abriss. Und wenn jemand wirklich biblisch Gott dienen will, dann sieht er auch der Heilsrat Schluss Gottes. Lässt einfach nochmal in Ruhe für euch Hesekiel 36 bis 39. Lässt Römer 11, 25 dazu. Ihr könnt 1. Mose 12, 13, 15, 17 lesen, um die Grundverheißungen zu sehen. Lest das Mosaische Gesetz, lest Hesekiel 20, lest das Gesetz und der Sabbat sind, und die Bibel sagt klipp und klar, Hebräer 10, 1, das Gesetz ist nur ein Schatten. Wisst ihr, jetzt kommen die Gläubigen und sagen, du musst das halten, zu mir komm mal und könnt euch nicht vorstellen, was man von mir alles will. 3. Mose 19, 27, soll mein Barthaar nicht rundum abschneiden und los, das ist das Mosaische Gesetz. Dann frage ich die und sage, hast du ein Geländer auf dem Dach? Nein. Dann sage ich, brauche ich den Bart auch nicht abschneiden, weil du musst dann auch ein Geländer aufs Dach machen. Dann sage ich, was hast du denn da für ein Hemd an? Lass mich mal hinter das Etikett sehen. Dann sage ich, oh, du bist aber ein schwerer Sünder. Du hast 60% Baumwolle und 40% Polyester. Im Gesetz steht, du darfst nur Stoff aus einem Stoff anziehen. Also dein Hemd darf nur aus Baumwolle bestehen. Wisst ihr, die Leute sind vollkommen inkonsequent auch mit der Bibel. Du musst Israel lassen, was Israel gehört. Und wir haben Römer 10, 4... Und viel wichtiger noch, Römer 7, 4, mit dem mosaischen Gesetz nichts mehr zu tun, das gehört Israel. Und jetzt musst du anfangen, Gott zu dienen, wie er es wollte für die Gemeinde. Und da steht der Herr Jesus im Mittelpunkt. Und da drehst du dich um das vergossene Blut. Da drehst du dich um die geistlichen Dinge, um die himmlische Berufung. Und die irdische Berufung, die gehört Israel. Entschuldigung. Die musst du Israel lassen. Und die himmlische Berufung kannst du genießen mit dem Wissen, alle Juden, wo sich heute bekehren, bekommen diese himmlische Berufung auch, nämlich die Fülle des Segens in Christus. Und am Schluss kriegen jetzt alle die Endzeit überlebt haben. Und was denkt ihr, was das für eine Herrlichkeit sein wird? Und dann, wenn der Herr Jesus in Jerusalem ist, tausendjährige Reich aufgerichtet ist, könnt ihr euch nicht vorstellen. Und trotzdem wird es Völker geben, die nicht gehorsam sind. Steht über das tausendjährige Reich, dass Gott ihnen den Regen sperren muss, weil sie nicht gehorsam sind. Da kriegt sie eine Missernte. Das gibt es im tausendjährigen Reich auch. Aber versteht ihr jetzt, warum ich hier ein bisschen so scharf vorgegangen bin gegen die, die Israel leugnen? Wer Israel leugnet, wer das tausendjährige Reich leugnet, leugnet den Ratschluss Gottes. Und der ganze Heilsrat, ich will es nochmal betonen, Israel ist nicht gegründet worden aus irgendwelche dubiose Gründe, sondern Israel hat immer mit dem Same des Weibes, immer mit dem Segen Gottes, immer mit dem Herr Jesus zu tun. Und Gott honoriert das auch. Und Gott hat einen Plan mit Israel bis zum Schluss. Und wenn ich wirklich Gott diene, dann sehe ich Israel, wie Gott es sieht. Und es ist kein Wunder, dass das in der Endzeit gerade wieder aufgelöst wird und alles durcheinander kommt. Das ist eine Endzeiterscheinung. Aber wenn wir sauber sind, sind wir nicht nur gegen die Endzeitsünde, die in der Offenbarung 29, 21 steht, konsequent und sondert uns von dem ab, sondern dann nehmen wir auch die richtige Haltung zu Israel ein. Das gehört auch zu der Endzeit. Ich möchte beten. Vater im Himmel, wir beten dich an. Was für ein wunderbarer Ratschluss. Dieser Vorsatz der Ewigkeit hast du beschlossen mit deinem geliebten Sohn. Ihn für unsere Sünde Mensch werden zu lassen, ihn geboren werden zu lassen, durch diese Jungfrauengeburt, durch die Zeugung vom Heiligen Geist, ohne Sünde. Dein Sohn, der volle Wert hat, der Gottheit, der letztendlich in der Lage war, die gesamte Menschheit zu erlösen. Auch wenn sie sich nicht erlösen lassen will, aber der in der Lage ist, alles zu tun, und du hast beschlossen, es durch dein auserwähltes Volk, durch Israel möglich zu machen. Du hast dieses Volk erwählt. Du hast ihnen letztendlich das Land gegeben. Du hast ihnen die Verheißungen gegeben. Die Kindschaft haben ursprünglich ihnen gehört. Wir sind nur Nutznießer, wir Heide. Und du wirst mit Israel zum Ziele kommen. Wenn die Vollzahl der Heide, wenn der letzte Heide sich bekehrt hat, dann wirst du ganz Israel retten. Und das wird der Tag sein, Herr Jesus, wo du wiederkommst auf der Ölberg. Und der Ölberg betrittst am letzten schrecklichen Tag, wo diese furchtbaren Kriege, Gerichte und diese Geschehnisse sind. Wenn du den Fuß auf der Ölberg setzt am Abend, dann wird es Licht werden, dann wird ganz Israel gerettet werden. Dann wirst du der Heilige Geist nochmals ausgießen über Israel. Und dann wird dein Heilsratschluss für die ganze Welt sichtbar werden. Wir beten dich dafür an und durch dich, der Vater im Himmel. Amen.